Ja, mit der heutigen Predigt starten wir rein in eine kleine Mini-Juli-Predigtreihe. Die nächsten 4 Sonntage werden wir als Leitungsteam, ein paar von uns, unser Herz mit euch teilen. Unser Herz über all das, was wir so im letzten halben Jahr im Gemeindeforum, wenn ihr da wart oder nachgelesen habt, mit euch geteilt habt. Aber nicht im Sinne von, wir lesen jetzt was vor, sondern da steckt ein Herz dahinter. Auch euer Herz ist da ja zum Großteil mit drin in dem, was wir besprochen haben. Wir haben es miteinander bewegt. Und die nächsten 4 Sonntage in diesem Juli geht es ganz stark um diesen Herzschlag der Gemeinde. Und deswegen heißt die Predigtserie auch im Juli Herzschlag Gemeinde. Und Herzschlag hat was Lebendiges. Und in uns, in mir, schlägt ein Herz für die Gemeinde Jesu. Manchmal nicht aus mir raus, hoffentlich gar nicht aus mir raus, sondern weil das Herz Jesus in jedem von uns schlägt. Und es schlägt an uns als Leitungsteam, ohne dazu sagen, da ist ein Team und da ist eine Gemeinde, wir gehören alle zusammen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtige Botschaft, die nächsten 4 Wochen kommen an der Stelle. Auch über das Thema Leiterschaftsverständnis. Es geht niemals um Hierarchie. Es geht niemals um Religion. Es geht alles in allem in der Beziehung mit Jesus um Beziehung. Nachfolge heißt, in Beziehung zu leben, für mich zumindest. Nachfolge heißt, in einer Beziehung untereinander zu leben und gemeinsam diesem Jesus nachzufolgen. Aber Herzschlag Gemeinde soll so die Überschrift sein über diese 4 Sonntage. Und es kommt dann die Ute noch nächsten Sonntag und der Sebastian kommt noch und der Bernd. Freut uns richtig drauf und werdet eine Vielfalt an Dinge hören, wo mir unser Herz einfach mitteilt. Und ich darf heute starten und freue mich drüber. Und der Titel von dem heutigen Sonntag heißt Gott persönlich erleben. Dass Gott in einer Gemeindefamilie persönlich erlebbar ist. Das ist so für den heutigen Sonntag mein Herzschlag. Und deswegen glauben wir tatsächlich, dass wenn es um ein persönliches Erleben geht, dass es mehr darum geht zu wissen, was steht in Johannes 3, Vers 16. Dass es mehr darum geht, als zu wissen, welches Relikt müssen wir wie einhalten und wann müssen wir Abendmahl feiern, wann machen wir was. Es geht nicht um Religion, wenn es um Gemeindefamilie geht. Überhaupt gar nicht. Jesus war ein Gegner von Religion. Ja, er hat es gehasst, wenn es nur um das Einhalten von einem Buchstaben geht, ohne Beziehung. Und so geht es mir auch. Und wir glauben fest dran, und ich glaube fest dran, dass deshalb Nachfolge in einem persönlich erlebbaren Beziehungsverhältnis zu Gott immer zu Freisetzung führt. Immer zu was Lebendigem führt. Das Glaube lebendig ist in uns. Und dass es auch was Fröhliches ist, dass man Lobpreis auch mit einem richtig fröhlichen Lied aufhört. Und nicht immer nur in dieser andächtigen. Ja, dass auch keine religiösen Muster schon im Lobpreis zu haben. Wir beginnen mit den schnellen Fröhlichen und hören mit denen langsam auf. Ne? Sondern da immer in dieser lebendigen Beziehung mit Gott als Gemeinde unterwegs zu sein, das darf uns jeden Sonntag in jeder Kleingruppe immer wieder herausfordern. Und die Frage ist aber, wenn Gott persönlich erlebbar ist, wie denn? Also ihr habt uns 3 Möglichkeiten, wie Gott auch in einer großen Versammlung, die es mir heute ein bisschen geht, wie ist dort Gott persönlich erlebbar? Wenn ihr jetzt die Predigt schreiben würdet, Gott persönlich erleben, wie kann das denn in einer Gemeindefamilie stattfinden? Da habt ihr mir eine Start-up-Idee. Gegenseitige Ermutigung. Mein 2. Punkt. In Gemeinschaft, ja. Und wie in Gemeinschaft? Okay, er und uns, wir miteinander. Das ist so der 2. starke Aspekt, ja. Anja, du hattest noch miteinander beten, füreinander beten. Einander zuhören. Okay. Da besucht jemand eine Kleingruppe. Die ja, genau. Da gibt es ja keine falsche Antwort. Es ist gut, dass ihr für euch innerlich so spürt, wo erlebe ich Gott persönlich? Innere Gemeindefamilie. Die Atmosphäre. Amen. Das kommt im 1. Punkt vor, Sarah. Ja, in der Atmosphäre ist er persönlich erlebbar. Ja, es gibt dort viele Möglichkeiten. Und ich habe es ganz speziell auch mal gesagt, okay, wo in einem größeren Rahmen. Am Ende des Gottesdienstes löse ich auf, dass es mir heute ein bisschen um den Gottesdienst geht. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorgespoilert. völlig egal. Und ich habe uns drei Möglichkeiten mitgebracht, wie das möglich ist. Und die allererste ist tatsächlich Gott persönlich erleben im Lobpreis. The atmosphere is changing now. Wie geht's weiter? Because the Lord of Lords is here. Irgend so ähnlich, gell? The Spirit of the Lord is here. Wenn meine Frau fragt, ich singe daheim immer irgendwelche Lieder völlig durcheinander mit eigen kreierter Text, aber passt auch zum heutigen Thema. Prophetisches Reden kommt nachher auch noch. Mittendrin in seine seelischen Achterbahnfahrten, mittendrin in seiner Auseinandersetzung mit Gott, warum hörst du mich nicht? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Feinde triumphieren um mich herum. Mittendrin in seiner seelischen Auseinandersetzung mit seinen inneren Gefühlen, die mal rauf und runter gingen, haut der David immer wieder einen Glaubenssatz raus inmitten seiner Psalmen. Wenn er die mal liest, dann beobachtet er das vielleicht. Ja? Da geht's runter, meine Feinde triumphieren und du, Gott, warum nicht? Und dann haut er einen Glaubenssatz raus, der steht da wie so Fremder drin, aber wie so ein Licht inmitten seiner ganzen Auseinandersetzungen. Und er schreibt im Psalm 22, Vers 4, mittendrin in den Auseinandersetzungen, könnt ihr mal nachlesen, den Psalm. Da ist auch der berühmte Satz drin, wo Jesus im Kreuz sagt, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, der kommt aus diesem Psalm. Dort schreibt David, du bist doch heilig, Gott. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Je nach Übersetzung kommt es ein bisschen anders rüber. Ich glaube, das ist der Elberfelder. Was für eine gewaltige Zusage. Ich glaube, dass Gott wirklich im Lobpreis persönlich erlebbar ist, weil er im Lobpreis wohnt. Jetzt sind wir hier in einem Wohnzimmer, oder? Also eigentlich war das mal Aldingers Wohnzimmer, Senior geplant. Viele, die zu uns in die offene Tür kommen und sagen, das ist Wohnzimmeratmosphäre. Das ist gut. 120 Leute kriegen wir rein, dann gucken wir, wo man woanders was gründet. Aber es ist gut zu spüren, Gott wohnt hier, nicht in dem Gebäude, wissen wir alle. Gott wohnt in diesem geistlichen Leib, in dem geistlichen Tempel, in unserem Beziehungsgeflecht als Gemeinde. Aber er wohnt im Lobpreis. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass Gott hier im Lobpreis persönlich für jeden erlebbar ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man miteinander singt. Und jetzt steht hier, ja, im Volk Israel. Römer 8 könnt ihr nachlesen, die nächste Kapitel. Wir sind eingepfropft als Gemeinde, als Zweig in diesen Ölbaum Israels. Wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen. Es ist oft so die Frage, welche Altes Testament, was davon gilt uns, was speziell im Volk Israel. Aber ich empfinde hier den Psalm, dass wir hier wirklich als Gemeinde Israel niemals ersetzen. Never. Wir haben keine Ersatztheologie, sondern wir sind eingepfropft und dürfen deshalb diese Verheißung für Israel für uns in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen ging. Irgendwas war wieder für mich spürbar. Die letzten Sonntage immer mehr. Mama sitzt da und weint im Lobpreis. Mama berührt mich ein Text, nur eine Zeile von einem Lied so sehr, dass ich denke, ihr könnt jetzt voll weitersingen, was ihr wollt. Das war genau für mich. Gott, das war dein Vers für mich. Letzten Sonntag. Und wenn mein Herz voll Schatten ist, das ging mir so nach, das Lied. Dann strahlt ein Lächeln über mir. Dann strahlt dein Lächeln über mir. Kriegst schon wieder Gänsehaut. Weil es Gottes Gegenwart ist. Die Atmosphäre is changing now. Das steht genau hier, Sarah. Das steht in meiner Vorbereitung. Das ist für mich ein Phänomen, wenn Gott uns als Gemeindefamilie auch immer wieder vorbereitet auf diese Sonntage, auf unsere Gebetstreffen, auf die Kleingruppe, wo wir unterwegs sind. Herr, wenn du den Raum betrittst, und ich, wenn er hier wohnt, also ihr habt mit dem Lied ein Problem, also so ein bisschen ein theologisches. Wenn er hier wohnt im Lobpreis, dann muss er nicht reinkommen. Ja? Auf der anderen Seite ist es immer wieder gut, ihn einzuladen. Ich mache da kein Entweder-Oder draus. Ich glaube, das ist immer sehr weit im Herzen. Auch zu sagen, Herr, Heiliger Geist, fühle mich mehr. Und jemand fragt mich dann, wo ist er denn verloren gegangen, wenn du jetzt ihn einladen musst? Seine Fühle wohnen doch in dir. Ich führe keine theologischen Streitgespräche überhaupt nicht. Ich kann das Lied bejahen, wie andere Dinge auch. Aber zu wissen, dass er hier wohnt, dass er unter uns wohnt, dass wenn er den Raum betritt, stellen wir es trotzdem vor, mir hilft es oft, wow, jetzt ist Jesus da, wow. Dann verändert sich alles, Wunder geschehen, wenn du sprichst. Und im Lobpreis, ich glaube fest dran, dass hier gewaltige Dinge geschehen können, wenn man uns darauf einlasset. Wenn man nicht da sitzt und dann denkt, oh, die mit der Gefühlsduselei wieder da vorne. Nochmal ein Lied und auch nur auf Englisch. Ah, und wisst ihr, was uns alles unseren Fokus raubt, Karen, wenn wir uns auf andere Dinge Ausschau haltet, dann raubt uns das Mama vielleicht sogar von der körperlichen Heilung, wo ich fest dran glaube, dass sie im Lobpreis geschehen kann. wenn er spricht, wenn seine Herrlichkeit durch unser Lob zurückgespiegelt wird in diese Versammlung rein, dann geschehen da vielleicht sogar dämonische Befreiungen, ohne dass wir es spüren. Dann verändert sich Gedankenstruktur, weil sein Lob in uns Raum gewinnt und unser Denken verändert. Ich glaube fest daran, dass Gott für jeden von uns, und egal wer hier reinkommt, persönlich erlebbar ist durch die Atmosphäre, durch die Aussagen, durch den Glauben und allein durch das Loben Gottes im Lobpreis. Amen. Dürft es gern Amen sagen, wenn nicht, ist auch, also ich glaube es zumindest, dass es so ist. War meine erste Möglichkeit. Gott persönlich erleben im Lobpreis. Vielleicht kannst du mal eine Predigt drüber schmeißen, Andi. Ich weiß nicht, was da noch viel gewaltiger rauskommt. Genau. Zweite Möglichkeit. Gott persönlich erleben, wenn er durch andere wirkt und spricht. Und es gibt so meinen Hauptanteil in der Predigt heute Morgen. Und ich habe mich intensiv mit dem 1. Korintherbrief auseinandergesetzt, mit den Kapitel 12 bis 14. Und es sind keine Kinder da, wenn er eine sinnvolle Feierabendbeschäftigung sucht, dann lest diese Woche mal in verschiedene Übersetzungen, aber ich habe die neue Genfer dabei, weil die für mich extrem gut zu lesen, nah am Text ist. Beschäftigt euch mal mit 1. Korinther 12 bis 14. Da bekommt ihr heute so einen kleinen Auszug davon, mit dem Fokus, Gott persönlich miteinander erleben, wenn er durch jeden Einzelnen wirkt und spricht und Dinge tut. Mach schon ein kleines Fenster auf, weil in dem Kapitel 14 kommt so eine komische Textstelle vor, die heißt, und die Frau schweige im Gottesdienst. Die Frau sei still in der Gemeinde. Und ich habe gedacht, wenn ich euch die Hausaufgabe gebe, dann muss ich geschwind das Kapitel ein bisschen, zumindest kurz auflösen. Also es wird halt 11:45, nur dass ihr schon mal die Erwartungshaltung habt, aber ich hoffe, es wird lebendig. Also hier schreibt Paulus, die Frau schweige in der Gemeinde. Warum schreibt er das? Mach geschwind ein Kontext auch von damals, wenn man es zu unserer Zeit praktisch anders versammeln würde wie vor 2000 Jahren, dann säße die Frau hier drüber oder vielleicht sogar hinten, die Männer auf der anderen Seite vom Gottesdienstraum. War damals Kultur. Damals waren die Frauen ungebildet, die kannten die Bibel nicht, die hatten kein Studium wie die Männer, die zum Teil in der Synagoge waren, die Lehre, die Ausbildung hatten. Frauen waren einfach nicht gebildet, das waren die Männer. War halt so. Ja, heute, ja, genau. Heute noch so, ganz oft. Also, die saßen woanders. Dann wurde aus dem Alten Testament vorgelesen, ein neues hat jetzt noch nicht. So anfangs vielleicht schon ein bisschen dann, wurde, also mal egal. Und dann war da die ungebildete Frau und um ihre Männer nicht zu entblößen, waren sie angehalten, ihren Mann zu fragen, wenn sie eine Frage hatten. So, und das war damals die Situation. Die ungebildete Frau mussten ihre Männer fragen, wenn sie was nicht verstanden haben, und das haben die auch gemacht. Also der Andreas sitzt da drüber, Kubi da drüber, die Anna da drüber. Hey Markus, du habt das nicht verstanden, was der davon erzählt hat. Könntest du mal bitte erklären, was in Jesaja 3, 18, 20 steht? Dann die Sarah, du Andreas, ich habe das auch nicht kapiert, was dort steht in 5. Mose 23. Könntest du mir das mal bitte erklären? Und so war der Gottesdienst damals. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das war ein drunter und drüber. Und da schreibt der Paulus, ihr Frauen, macht es bitte nicht im Gottesdienst. Neue Genfer schreibt es ganz toll, wenn er Auskunft braucht, weil er das Wissen dazu nicht hat, dann fragt euren Mann daheim. So, das war seine Anleitung, warum die Frau in der Gemeinde während dieser Versammlung ruhig sein soll. Das heißt jetzt nicht, dass untergebildete Frauen in der Bibel bejaht werden. Das war damals so. Ich bin froh, dass ihr heute alle, zumindest in Deutschland, die Möglichkeit haben, von gleichem Bildungsstand lesen könnt und jeder die Bibel bewegen kann. Und wir deshalb diese Verse aus Kapitel 14 einordnen können. Nicht um Frauen zu unterdrücken, sondern um zu verstehen, wie es damals war. Fenster zu, okay? Nur, falls er dann daheim lest und denkt, ja, Peter, ich muss mit dir was ganz anderes lehren, wie das, was du mit mir heute eigentlich durchgehen wolltest. Genau. Jetzt liegt es mir auf dem Herzen, gar nicht viel selber zu sagen, sondern diese Ausschnitte, die ich gezielt raus habe aus den drei Kapiteln, für sich selber sprechen zu lassen. Immer mit dem Fokus, Gott persönlich erleben, wenn er durch andere wirkt. Und man könnte eine Überschrift drüber setzen, die hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht drüber gesetzt. Und ich liebe das heute. Und die Überschrift hieße für die offene Tür, ein jeder habe etwas und bringe es zum Nutzen für die gesamte ganze Familie mit ein. Und aus dem Fokus raus habe ich die Verse gesucht. Wir starten mit 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 11. Und das Blaue ist ein bisschen Spoilern, was mir von dem Text wichtig ist. Was schreibt Paulus hier? Bei jedem, nicht bei Einzelnen, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes. machen wir bewusste Betonung auf den ersten Satz. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der Gemeinde, und zwar der Ganzen. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten, ebenfalls durch denselben Geist, wird ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Ein anderer, prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Mal bis hierher den ersten Abschnitt. Amen. Und ich hole mal lebendiges Wasser von meiner Frau. Und jetzt sehen wir so drei Kernaussagen, die mir wichtiger geworden sind an diesem ersten Abschnitt. Ihr habt noch ein paar dabei. Das eine ist bei jedem. Das möchte ich euch zusprechen. Bei jedem zeigt sich das Wirken Gottes. Vielleicht nicht immer jeden Sonntag, dass jemand hier nach vorne kommen muss, nicht immer irgendwo, dass ich gerade dran bin, aber bei jedem zeigt sich das Wirken Gottes. Da gibt es nicht ein paar Superapostel heute oder irgendwas, sondern wir haben dieses allgemeine Priestertum. Jeder von uns hat diesen freien Zugang zu Gott und jeder ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und deshalb hat jeder von euch eine Wirkung, die der Heilige Geist in euch, in uns alle tut. Und deshalb glaube ich auch, dass ein jeder etwas hat, das er beitragen kann. Und mit dieser Möglichkeit ist aber auch gleichzeitig das aktive Einbringen gefragt. Wenn wir wissen, wir haben alle was und sitzen bloß rum, dann wird nichts, ne? Und das ist der zweite Schritt. Aber ein jeder hat etwas. Und zwar bei jedem auf eine andere Weise. Und das ist gut so. Sonst wäre langweilig, wenn immer nur einer predigen würde, immer nur einer Lobpreis, immer nur einer. Es wäre langweilig, es wäre einseitig, völlig voller Gefahren. Wir wissen, was es mit Versammlungen macht, wenn es immer nur von einer Person geprägt ist. Nichts Gutes. Ja. Und es geht nicht um irgendeine Show zu beweisen, oh, guck mal, wie toll Gott mich begabt hat. Die Korinther hat so ein bisschen das Problem. Ne? Oh, ich spreche so viel in Sprachen. Und Paulus sagt, ihr habt da keine Ahnung, wie viel man in Sprache sprechen kann. Es geht um das Nutzen des anderen, der Gemeindefamilie. Wenn hier Gemeinde steht, dann setzt einfach Family ein oder was euch wichtig ist. Es geht nicht um einen Ort, um ein Gebäude, es geht um unsere Beziehungen. Das war mir wichtigst aus diesem ersten Abschnitt raus. Und Paulus, ich finde es grandios. Ich mache euch sowas Mut, lest diese Kapitel mal durch. Zweite Textstelle, 1. Korinther 14, das Kapitel 13 überspringen wir. Das fasst er nämlich hier in einem Satz zusammen. Er sagt in den ersten vier Verse folgendes. Das also soll euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Deswegen Kapitel 13 geht es um die Liebe. Und das sagt er hier, um das geht's. Um das Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Deshalb bemüht euch aber auch nun um die Fähigkeiten, also bemüht euch drum um die Fähigkeiten, die uns Gott durch seinen Geist gegeben hat. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wir nehmen in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, also das Sprachengebet, diese neue Zungen, wo die Apostelgeschichte viel davon berichtet, da richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Und keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündigt, richten sich seine Worte an die Menschen. Und was er sagt, und die Neue Genfer übersetzt es hier, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Der Luther spricht von Ermahnung, Erbauung und Trost. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich fand es hier richtig gut. Hilfe, Ermutigung und Trost, das bringt, wenn jemand für Gott prophetisch spricht. Wenn einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer aber prophetisch redet, dient der gesamten Versammlung, dient der ganzen Gemeinde. Mal bis hierher. Also Paulus spricht hier ganz offen über dieses Sprachengebet und ich liebe das, ich brauche das auch. Wir als Gemeinde bejahen das, befürworten das. Aber er sagt hier, hey, wenn es um den Nutzen der Gemeinde geht, dann ist das Sprachengebet nicht wirklich hilfreich. Und der Markus dann neben mir, und dann denke ich, was schwätzt er denn? Bringt mir nichts, bringt ihm vielleicht was, außer der Andreas kommt und legt es aus. Boah, Markus, ich habe das voll verstanden. Was hast denn du gerade? boah, hey, Gott will was sagen, dann sagt Paulus, oh, das ist okay. Aber solange das nicht da ist, sehen wir nachher noch gleich, bringt es dem Einzelnen, aber der Gemeinde nichts. Er ist nicht dagegen, er bringt es in Kontext, wie wir uns versammeln. Ja, und dann spricht er immer von prophetisch reden. Also möchte uns die Angst nehmen. Wir brauchen kein Prophet sein und einen Ausweis haben und so ein Kärtchen, Markus Kubitschek, der Prophet Gottes. Ich glaube fest dran, dass jeder von uns, wenn er mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, prophetisch reden kann. Glaube ich dran. So wie jeder von uns unter dem Apostel apostolisch leben und dienen kann. Der eine hat vielleicht eine Begabung da drin, vielleicht sogar mal ein höheres Amt, weiß es nicht. Aber ich glaube, dass jeder von uns, und das gehört zu dem allgemeinen Priestertum dazu, von Gott hören kann und für Gott sprechen kann. Und Prophetie heißt nichts anderes wie für Gott reden. Und das kann jeder von uns. Ob das vielleicht eine Ermutigung ist, was du mit Gott diese Woche erlebt hast, dass eine Rechnung weit günstiger ist wie gedacht. Ob das vielleicht ein Bibelvers ist, wie die Karen sagt, ich möchte euch das vorlesen, gib mir Gott aufs Herz. Ob das vielleicht ein Bild ist, das die Anja heute Morgen hatte mit diesem Tongefäßen, gibt ein inneres Bild, eine Szene, ein Gleichnis weiter. Wie auch immer dieses für Gott reden aussieht, ganz unterschiedlich. Und da gibt es keine Wertung da drin. Und deshalb ist es für mich so ermutigend, was wir hier sehen. Was diese Prophetie mit sich bringt und das prophetische Reden, sehen wir an der Frucht. Es hilft uns. Es hilft dem Einzelnen in seiner Lebenssituation. Es ist eine Hilfestellung und es ist eine Ermutigung. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, oder? Mich ermutigt es immer, wenn jemand zu mir was sagt. Und es ist auch ein Trost. Und zwar kein billiger Trost, sondern ein unendlich übernatürlicher Trost. Genau. Das einfach mal als ein ganz wichtiger Punkt noch mit dazu ergänzt, dass das prophetische Reden, von dem Paulus hier spricht, nicht was ist, das ganz weit oben ist. Und man muss jetzt 10 Jahre Christ sein, 3 Jahre Bibelschule und dann kann man das. Der Heilige Geist in dir wohnt, dann kannst du prophetisch reden. Amen? Amen. Wer es glaubt, wird selig, also glücklich. Okay, gehen wir weiter. Ich habe noch eine dritte Bibelstelle zu dem zweiten Punkt und jetzt wird es hochinteressant. Jetzt kommt Paulus darauf zu sprechen, wie das denn so alles in einer Versammlung abläuft. Und was ist, wenn da Menschen dabei sind, die noch nicht so im Glaube sind? Wie kriegt man denn das so irgendwie gut hin? Also pass mal auf. Paulus stellt uns folgende Frage. Was folgt daraus im Hinblick auf euch in Nagold, die ihr euch immer mal wieder trefft, als Gemeindefamilie? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Ich glaube, das war tatsächlich ein Problem in Korinth, dass die was Neues entdeckt haben und da sind die abgegangen wie Schnitzel und haben gedacht, wie toll, dass jetzt da jeder Einzelne ist und er hat das immer wieder betont. Hey, it's not about you, it's about Jesus and about the people, über die Menschen, die da sind. Und jetzt sagt er, stellt euch mal Folgendes vor. Ihr seid als ganze Gemeinde am Sonntagmorgen, am 4. Juli hier am selben Ort versammelt und fangt alle an, in Sprachen zu reden. So, das, was ich gerade blabbert habe, das machen wir jetzt alle hier miteinander. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder gar nichts vom Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Jetzt sind sie einen umgeschnappt in der offenen Tür, wenn da einer reinkommt. Ja? Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Boah. Er wird sich nicht entblößt wegrennen, sondern die Folge davon ist, er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Gott ist bei euch persönlich erlebbar. Wenn genau das geschieht, boah. Wenn der Andreas im Lobpreis zu singen beginnt, wie wunderschön Jesus ist, und das steht ja gar nicht als Text, und wir werden durch sein Herz berührt, dann wird da jemand berührt, der Jesus noch gar nicht kennt, und denkt, wow, also prophetisches Reden ist auch im Lobpreis immer, ich finde es toll, das einzubauen, Wahrheit über Jesus auszusprechen. Und wenn dann jemand hier ist, der Gott noch nicht kennt, dann wird es kein peinlicher Moment, sondern dann wird es eine tiefe innere Buße, ein tiefes Erkennen, wer Gott ist. Dann wird für so jemand Gott persönlich erlebbar. Ich finde es der Hammer. Mir das total bewegt, diese Briefe von Paulus und was er hier schreibt. Gehen wir weiter in diesem Korinther-Text. Was ergibt sich denn für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Also wenn man das so alles miteinander betrachtet, ja, wie machen wir es denn jetzt? Und er sagte, es steht jedem frei, etwas beizutragen. Ein Lied, eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat, ein Gebet, und er sagt es sogar in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten, er verknüpft es immer. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Was ist beim Reden in Sprachen zu beachten, die von Gott eingegeben sind? Im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als zwei oder höchstens drei reden, und zwar nacheinander, nicht gleichzeitig, war damals irgendwie ein Problem. Außerdem, ich stelle mir das gerade vor, warum er das so betont. Ne? Also Paulus korrigiert da viel in den Briefe, weil es Missstände gab. Und was er hier macht, ist ja schon grundsätzliche Wahrheiten und gleichzeitig immer welche so Korrekturansätze da drin. Und wir dürfen beides wahrnehmen für uns. Ja? Genau, außer soll jemand das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Aber wenn jemand da ist, dann soll er die Betreffenden schweigen. Shut up. Wenn jemand hast, wo es übersetzt. Ne? Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie allein sind und nur Gottes hört. Also die haben vorher gesagt, ich habe ein Sprachgebet, ist jemand da, und haben das abgestimmt vorher, und erst dann kam er nach vorne und hat es gesprochen und ausgelegt und die anderen nicht mit was belastet, wo kein Mensch versteht. Also irgendwie hatte die damals auch so gewisse Dinge im Laufe, um nicht in der gesamten Gemeinde alles auszutreten. Aber ich fand es hochinteressant, was ihr schreibt, oder? Jetzt geht's weiter. Ja, und wie steht's jetzt mit den prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Oder vier oder fünf. Ist schon mal, also lasst euch nicht auf die Zahl hier einschränken. Und die anderen Gläubigen, und jetzt wird's eben aktives Beieinander sein, sollen das Gesagte beurteilen. Sagen, okay, was hören wir denn da? Wie passt das? Hast du was dabei, wo Geschmäckle hat? Oder, oh ja, das ist richtig gut. Ja? Und wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, einem, der da sitzt und zuhört, von Gott etwas offenbart wird, soll der Redende seinen Beitrag beenden, um dem Betroffenen das Wort zukommen zu lassen. Also, Anja ist da, verkündigt was. So, weil man merkt, die Judith, boah, das spricht mir voll an, Anja, ich muss nachher noch was sagen, das passt voll dazu. Dann ist die Anja dann, okay, ich bin mal schon ruhig. Sie kommt nach vorne und ergänzt das Ganze. Und ihr spürt, der zweite Teil geht es um unser offenes Mikro, das wir haben. Wo ich ganz tief glaube, dass Paulus genau das hier irgendwie verwendet und daraus redet. Dass das zumindest für unsere Kultur, für unseren Kontext genau der Punkt ist, wo er uns ermutigt, das mal so zu leben und zu versuchen. Und wenn man es noch nicht tun würde, dann würde man sagen, ja, irgendwie machen wir was nicht, wo eigentlich Paulus so gut empfindet. Ja? Also ich fand es extrem ermutigend für uns, an dem Punkt so dran zu bleiben und es immer wieder in Fokus zu bringen, was Paulus hier sagt. Ja? Genau, auf diese Weise hat, ohne dass mehrere gleichzeitig reden, jeder von euch die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben, sodass dann alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Und das ist doch toll, wenn alle ermutigt heimgehen. Wow, dann war Gott persönlich erlebbar. Ja? Propheten, und jetzt kommt noch was ganz Tolles, ein ganz toller Satz, Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Er sagt also, hey, hör auf, dich selber zu profilieren. Wenn du eine Botschaft hast, du hast keinen Zwang. Wenn du wirklich weißt von Gott, dann ist sein Zeitpunkt, es zu sagen. Und mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen, oder? Ich finde es, geben wir mal dem Paulus einen Applaus heute Morgen. Ich finde es echt gut. Ja. Also mein Herz hat es echt berührt. Und wir haben die Verse echt ganz neu ermutigt, uns nochmal zu ermutigen, ein jeder von uns hat etwas. Vielleicht waren die ein bisschen chaotischer, wo Paulus mehr korrigieren müsste. Ich habe nicht den Eindruck, dass man das bei uns tun müsste. Seit wir das offene Mikro wieder haben, seit Mai letzten Jahres, wo wir nach unserem Zoom-Gottesdienst gespürt haben, jeder hat was. Wir haben das Vertrauen zueinander gewonnen. Seitdem empfinde ich, boah, jeden Sonntag, wow, wow. Und lass uns da dranbleiben. Lass uns wirklich diese Ermutigung Fortbestand haben hier. Und wenn man manche Gabe nicht ins Exzess hier im Gottesdienst auslebt, dann spürt man Paulus sein Herz. Es geht darum, dass alle ermutigt werden, dass Menschen, die mit Jesus noch nicht so unterwegs sind, wenn sie hier reinkommen, ermutigt werden. Aber wenn wir mittwochs Gebetsabende haben oder in die Kleingruppe oder wenn ihr zu zweit trifft, betet stundenlang in Sprache. ich muss mal in Bad Gandersheim auf der Bibelschule eine Stunde in Sprachenrede durch den Wald laufen. Das ist länger als ihr denkt, eine Stunde. Ja. Und trotzdem merkst du zwischendrin, es macht was mit dir. Also deswegen ist es kein Aber gegen manche Gaben. Es ist nur, wo hat sie ihren Nutzen und wo wirkt sie für alle. Und das ist auch unser Herz, glaube ich, als Gemeinde. Ein jeder habe etwas. Okay, das war die zweite Möglichkeit. War mir der Hauptschwerpunkt für die Predigt heute. Und ihr spürt das selber, wie es erlebbar wird, wenn wir dieses offene Mikro haben. Die dritte Möglichkeit, mit der schließe ich dann. Und da bin ich mittendrin. Die Möglichkeit ist, dass Gott persönlich erlebbar wird durch das Hören seines geschriebenen Wortes. Prophetisch ist er schon für Gott reden, das ist ja schon sein Wort. Aber auch wenn man so einen Bibeltext nimmt, Sonntag für Sonntag, wenn sich jemand vorbereitet, wir haben einen freien Anteil im Gottesdienst, wir haben den Lobpreis. Und es ist auch gut, einen vorbereiteten Teil zu haben, wo jemand im Vorfeld auch schon von Gott hört, mit dem Heiligen Geist eine Predigt vorbereitet. Wenn er das nicht tut, dann wird es eine furztrockene Geschichte am Sonntagmorgen. Und das haben alle nicht auf dem Herzen. Und der Vers dazu, ich habe nur einen, steht in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ganz kurz und knackig, dieser dritte Punkt. Jede Predigt soll eine lebendige Offenbarung von Jesus selbst sein. Und wenn es eine Offenbarung von Jesus ist, dann vom Vater selber, weil Jesus zeigte den Vater. Jede Predigt offenbart das Herz von Jesus und da ist was Lebendiges drin. Es geht nochmal nicht um das Vermitteln von Wissen. Und der Prediger nach 20 Minuten alle schlafen vor sich sieht, dann sollte er nicht fragen, wie lange die Gemeinde geschnaubt und wach war, sondern ob seine Botschaft lebendig ist. Ja, danke Johann, da kann ich schlafen, gell? Ist gut. Außer war auf dem Geburtstag davor, das kann er ja schon mal. Also gut, anderes Thema. Genau. Die drei Dinge im Lobpreis. Wenn Gott durch andere wirkt und auch durch eine vorbereitete Predigt. Wenn so Gott persönlich erlebbar ist, dann brauchst du mich noch und damit schließe ich dann ein Fundament, auf dem das alles steht. Da brauchst du noch eine Grundlage, durch die das alles wirksam wird. Und ich habe es zwischendrin immer wieder erwähnt, aber hier einfach nochmal, dass wir es haben als Fundament darunter. Das können wir uns alle noch so vornehmen, aber das taugt alles nichts, wenn der Heilige Geist nicht unter uns wirkt. Wenn man nicht ein Leben mit dem Heiligen Geist führt. Nicht erst schon da morgens um 10:30, wenn wir hereinkommen, sondern wenn uns immer wieder bewegt, die Woche über bewegt und dann die Dinge bewegt und sagt, wow, das bewegt mich. Und dieses übernatürliche Momentum im Lobpreis, im Reden untereinander und in der Predigt. Ich glaube fest daran, dass dann Lebensveränderung passiert. 2. Korinther 3, Vers 18. Diese Veränderung unseres inneren Menschen ist durch das Wirken, durch das Umgestalten des Heiligen Geistes. Es ist sein Werk und daran glaube ich. Und daran glauben wir. Ich glaube fest daran, dass wir eine Gemeinde sind, die sich durch den Heiligen Geist führen lassen will. In jedem ihrer Lebensbereiche, in jedem ihrer Versammlungen. Egal, ob das wie heute zum Schwerpunkt der Gottesdienst hat oder unsere ganze andere Treffen. Ich glaube, dass es uns auf dem Herzen liegt, durch den Heiligen Geist das Wesen Gottes wiederzuspiegeln. Ich glaube, dass wir eine Gemeinde sind, wo tatsächlich die Kraft des Heiligen Geistes noch mehr unter sich wirksam sein möchte, oder? Ich habe noch nicht genug. Manchmal bin ich vom Fokus her abgelenkt auf manche Dinge. Ganz ehrlich, geht mir genauso. Aber ich habe den tiefen Glaube, dass unser Hunger nach dem Heiligen Geist noch nicht zu Ende ist. Und dass der Heilige Geist hier noch viel mehr sichtbar wird in diese Dinge, die wir tun. Damit der Himmel auf unserer Erde noch mehr sichtbar wird. Sein Reich ist schon da, aber es ist auch ein kommendes. Und ich wünsche mir mit uns alle zusammen, dass diese übernatürliche Kraft noch mehr sichtbar wird. Wie auch immer sich das dann auswirkt. Letzte Frage, wozu das alles? Wozu das alles? Das ist eine wichtige Frage, wozu denn eigentlich? Drei kurze Antworten. Damit Menschen, die Jesus noch nicht kommen, in die Freiheit dieser lebendigen nachfolgenden Beziehung mit ihm reinfindet. Dass Menschen, die Jesus noch nicht kommen, ihren Retter kennenlernen und in diese Freiheit der Beziehung mit ihm reinfindet. Ich glaube auch, damit wir alle, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, ermutigt werden, noch tiefer in der Nachfolge zu gehen. Dass wir einander ermutigt werden, wenn wir mal hadern im Glauben, vielleicht den nächsten kleinen Wachstumsschritt, Sarah, mitzunehmen. Das bleibt mir alles. Das ist der Hammer, wie der Heilige Geist die Dinge wirkt. Dass wir alle schon, wenn wir lange unterwegs sind, ermutigt werde, dran zu bleiben und tiefer zu gehen. Und in der Finalität, damit Gott verherrlicht wird. Von ihm kommt alles, durch ihn geschieht alles und zu ihm hin geht alles. Ihm sei alle Ehre, Römer 11, Vers 36. Und dann wird Gott gemeinsam wiedergespiegelt. Das ist unser Wozu als Gemeinde und ich finde, das passt so gut alles da rein. Amen. Ja, ihr Lobpreiser dürft nach vorne kommen. Ich möchte noch mit uns beten und Vater, ich danke dir so sehr, dass als Gemeindefamilie miteinander das Leben zu teilen in verschiedene Möglichkeiten, dass es deine ursprüngliche Idee war, Herr. Weil du hast uns zur Gemeinschaft gerufen, als Gemeinschaft geschaffen und du lebst in tiefer Gemeinschaft mit uns. Und Vater, wir sehnen uns danach, dich noch mehr zu erleben. Ganz persönlich, aber auch als Gemeindefamilie miteinander, Herr. Und Vater, ich bete, dass all das, was wir gerade gelesen haben, was du auf dem Herzen trägst, was der Paulus und andere Schriftsteller uns irgendwie so wichtig gemacht haben, Vater, ich bete, dass es in uns lebendig wird. Vater, ich danke dir für all die Schritte, die wir auch schon gegangen sind, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du schon vieles von dem, was wir heute gelesen haben, unter uns sichtbar und wirksam ist. Und Heiliger Geist, meine größte Bitte ist wirklich, dass du die Ursache und die Wirkung all dessen bist, was in uns und durch uns denn hier geschieht. Heiliger Geist, dass alles, was hier geschieht, nicht irgendwas ist, das wir menschlich erzeugen, sondern dass es spürbar wird, wenn wir uns versammeln, Gott wirkt hier. Und dass wenn Menschen hier reinkommen, die dich noch nicht kennen, dass sie spüren, hier wirkt eine andere Kraft. Hier wirkt irgendwas Übernatürliches. Eine Gemeinschaft ist hier miteinander unterwegs, die untereinander dienen. Wo jeder wirklich was hat und sich reinbringt. Hier wirkt irgendwas, das nicht von dieser Welt ist. Und das bist du, himmlischer Vater. Und so lieben wir dich und so ehren wir dich für dein Wirken unter uns. Und wir bitten dich, dass es zunimmt, dass dein Reich sich mehrt und unter uns zunimmt. Und dass du uns ermutigst, da wo man eine Begabung spürt, wo man innerlich was spüren, dass du möchtest, dass wir es weitergeben, Herr, dass du in uns drin der Überwinder bist, der sich künftig vielleicht echt einbringt, dass seine Gabe wirksam werden lässt, der nicht von sich denkt, aber das, was ich zu sagen habe, ist doch nicht so wichtig. Vater, bei dir gibt es kein wichtig und unwichtig. Wenn du sprichst, dann ist es immer wichtig. Wenn du einen Eindruck gibst, dann ist er immer wichtig. Wenn du ein ermutigendes Zeugnis gibst, dann ist es immer wichtig. Vater, wir beerdigen heute Morgen allen Minderwert und sagen, in dir haben wir alle unsere Würde, das mitzuteilen, was du uns aufs Herz gibst. Und lass uns in diesem Prozess, Vater, als Gemeindefamilie immer tiefer zueinander finden und gleichzeitig offen sein für neue Menschen, die dich noch nicht kennen. In Jesu Namen. Amen. Amen.